Ja, wir sind inzwischen mittendrin in dieser Reihe Es werde Licht. Wir haben darüber nachgedacht, was es heißt, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir haben unter der Überschrift Du strahlst so hingehört, dass wir das Licht der Welt sind, sagt uns Jesus zu. Und am letzten Sonntag ging es um die Frage, wer leuchtet mehr? Um diesen Hang, den wir als Menschen manchmal haben zum unseligen Vergleichen, was uns nicht weiterbringt. Aber eins hat Jonas gesagt, man soll sich nicht mit anderen vergleichen, sondern vielleicht manchmal mit sich selbst. Und da habe ich gedacht, ja, das passt zu diesem auf Sparflamme, um das es heute geht. Wie sieht es aus mit deinem Licht, deinem Glaubenslicht, deinem Lebenslicht? Ist das so eins, was richtig kräftig leuchtet und es hell macht und man kann sich daran freuen? Oder ist es eher ein bisschen gedimmter, schwächer oder fast ganz aus? Wir haben, glaube ich, in unserem Leben ganz unterschiedliche Zeiten. Andrea hat sich vorhin so diesen Heldenglauben gewünscht. Und ja, es gibt Zeiten, wo wir wirklich so richtig durchstarten und begeistert sind. Aber es gibt eben auch andere Zeiten. Und ich meine damit nicht, wenn wir dahin gucken, dass wir uns ständig geistlich den Puls fühlen sollen nach dem Motto, bin ich heute gläubiger als gestern oder frömmer als gestern und habe ich heute mehr gebetet als gestern oder weniger gebetet als gestern. Damit sollen wir uns nicht verrückt machen. Aber manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, so einen Schritt zurückzugehen und mal die größere Linie anzugucken. Und da merken wir manchmal, ja, es gibt Zeiten, da hat es so richtig gelodert. Und es gibt Zeiten, da waren wir sehr gedämpft in unserem Sein als Christen. Es gibt solche Phasen des Lebens und des Glaubens. Und ich glaube auch, das sieht bei jedem Menschen unterschiedlich aus. Also es ist nicht so, dass jeder, der so voll on fire ist, dass der jetzt ständig auf die Straße rennt, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Es gibt auch andere Typen, die ticken völlig anders. Bei denen sieht es ganz anders aus, wenn sie so richtig im Feuer stehen. Und was von außen man sieht und was innen drin ist, das ist ja auch nicht immer deckungsgleich. Vorhin in der Bahn fiel mir so ein Spruch ein, den ich als Jugendliche, glaube ich, mal gehört habe. Operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Und ich dachte, im Glauben kann das ja auch manchmal so sein, dass man irgendwie merkt, oh, es läuft nicht so richtig zwischen Jesus und mir. Aber umso mehr strenge ich mich jetzt an und bin aktiv und versuche zu machen und zu tun. Und innen drin sieht es aber ganz anders aus. Von daher ist es so ein Thema, wo jeder nur für sich hingucken kann und sagen, welcher dieser drei Kerzen gleiche ich denn gerade? Bin ich gerade voll da? Dann kannst du diese Predigt vielleicht so zur Prophylaxe hören für andere Zeiten und dich einfach daran freuen, dass es dir gerade so gut geht in deinem Glauben. Aber vielleicht merkst du auch, ja, das mit der Sparflamme, das trifft schon zu für mich. Im Moment ist mein Licht doch eher etwas gedämpft. Aber dann sage ich dir, erstens, du bist damit nicht alleine. Und zweitens, das muss nicht so bleiben. Da kann sich etwas dran ändern. Und als ich über dieses Thema nachgedacht habe, war es ein Bibelwort, was mir sofort einfiel, wo ich dachte, ja, das ist schon mal die erste gute Botschaft dazu. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Um wen geht's da? Ich lese uns diese Sätze aus dem Anfang vom 42. Kapitel von Jesaja mal im Zusammenhang. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut, seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht, einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Was da gesagt ist von Jesaja, das ist über den sogenannten Gottesknecht gesagt. Jesaja hatte für diesen Gottesknecht noch keinen anderen Namen. Wir können sehen, darin steckt Jesus. Jesus, der genau das gelebt hat. Jesus, der derjenige ist, der den glimmenden Docht nicht auslöschen will. Jesus hat kein Interesse dran, dass wir irgendwo völlig kaputt gehen. Gott hat kein Interesse dran, in den Zeiten, wo wir nur auf Sparflamme sind, uns noch eins draufzugeben, damit wir völlig am Boden liegen. Sondern Gott hat ein Interesse daran, uns wieder neu anzufeuern. Und ich habe gedacht, so die ganze Bibel ist eigentlich ein Bilderbuch von Menschen, die genau das erlebt haben. Dass sie mit ihrem Glauben in die Krise gekommen sind, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dann darin neu Gott erleben konnten und einen neuen Anfang gemacht haben und neu angefeuert wurden. Nicht bei jedem ist es am Ende so gut ausgegangen, aber diese Option war immer da, nochmal neu anzufangen, nochmal weiterzumachen, dieses Feuer neu anfeuern zu lassen. Gott ist keiner, der sagt, dich kann ich nicht mehr gebrauchen, du bist gekündigt. Sondern er baut uns immer wieder die Brücken zu neuen Anfängen. Und darin spielen die Dinge, die er tut und das, was unser Teil ist, irgendwie zusammen. Ich habe darüber nachgedacht, was sind das für Dinge, die dafür sorgen, dass wir manchmal auf Sparflamme sind. Da steckt ja oft was dahinter. Ein Ereignis im Leben, irgendeine Entwicklung, wo wir merken, da ist was auf die ungute Bahn gekommen. Und das ist jetzt keine vollständige Liste, die ich euch präsentiere, keine abgeschlossene, aber mir sind so 5 Sparflammenthemen, 5 Lichträuberthemen eingefallen, wo ich dachte, ja, das gibt es, dass uns das Licht klein macht und raubt. Und zu diesen 5 Themen sind mir 5 Menschen aus der Bibel eingefallen und ich möchte mit euch in dieses Bilderbuch hineingucken und denke, da findest du dich vielleicht mit einem dieser Themen wieder und einer Kombination von Themen oder vielleicht entdeckst du dabei noch ein 6. und 7. Thema, was ich gar nicht genannt habe, aber wo du merkst, das wäre mein Thema. Der erste Lichträuber, oh. Da kommt noch ein Bild. Ich wollte noch kurz einen Nebensatz zu dem Rohr sagen. Das geknickte Rohr, also es geht nicht um Heizungsrohre, es geht um Schilfrohre, ne, die leicht knicken. Das wollte ich nur noch kurz ergänzend sagen. Genau. Der erste Lichträuber, einseitige Gottesbilder und Zugänge zu Gott, habe ich das mal genannt. Damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, was ich damit meine, möchte ich euch die Geschichte von Elia erzählen. Nicht die ganze, die ist lang, die wäre zu viel. Aber es gibt diese Szene, wo Elia nach einem ganz gewaltigen Kampf für Gott, wo er als Sieger hervorgegangen ist, wo Gott als Sieger hervorgegangen ist, wo er eigentlich genau das erreicht hat, wie er wollte, auf einmal durch die Drohung einer Frau, einer Königin ganz klein zusammenklappt. Und da ist gar kein Licht mehr auf einmal. Er rennt in die Wüste, er will nur noch weg. Wir würden es heute vielleicht als Burnout oder Depression oder sonst irgendwas beschreiben. Er ist ganz tief unten und will nicht mehr. Und dann versorgt ihn Gott erstmal mit Wasser, mit Brot, lässt ihn zu Kräften kommen. Und dann sagt er so, und jetzt geh los zum Berg Gottes, zum Horeb. Zu dem Berg, wo das Volk viele 100 Jahre vorher das Gesetz bekommen hatte, wo es Gott begegnet war, wo wirklich mit Pauken und Trompeten und Blitz und Donner und Erdbeben Gott erschienen war. Und jetzt kam Elia dahin, dieser Gotteskämpfer, dieser Mann, der so viel gekämpft hatte für Gott und der sich dabei irgendwie verkämpft hatte. Und nun kommt er an diesen Berg und er kennt diese alten Geschichten von von Donner und Erdbeben und all dem. Und er denkt, jetzt begegnet mir Gott so, wie es sich gehört mit all dem. Und Gott kommt ganz anders. Kein Donner, kein Erdbeben, kein Feuer, ein sanfter Hauch. Gott ganz anders. Und er, der gesagt hat, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, keiner außer mir ist da, der kriegt gesagt, du, es gibt noch eine ganze Menge andere, du kennst sie bloß nicht oder hast sie nicht vor Augen und hast dich so in dein Kämpfersein rein verrannt. Und das ist gar nicht nötig. Ich möchte dir ganz anders begegnen. Vielleicht lebst du auch mit einem Gottesbild, was es dir schwer macht, weil du Gott nur als den Arbeitgeber siehst oder den, der immer beurteilt, ob du jetzt alles richtig machst oder nicht richtig machst, der streng ist. Oder vielleicht hast du auch so Gottes Zugänge, die sich im Laufe der Zeit irgendwie abgenutzt haben, die vielleicht zu klein geworden sind für das, was du jetzt gerade in deinem Leben an Herausforderungen hast, dann könnte das eine Chance sein, dich neu auf den Weg zu machen und dich von Gott überraschen zu lassen, ihn zu bitten, zeig dich mir nochmal ganz neu, zeig mir, wie du auch noch bist. Ich möchte dich besser kennenlernen. Oder vielleicht versuchst du es mal mit einem anderen Zugang zu Gott. Wenn du sonst immer eher der stille Typ warst, vielleicht lässt du dich mal richtig auf Lobpreis ein oder umgekehrt. Oder du bist ganz fest in der Bibel bewandert und hast den Impuls, geh mal zu den Menschen, diene mal Menschen und guck, wie dir darin Gott begegnet. Oder du bist einer, der viel in der Natur unterwegs ist und sagt, in der Schöpfung begegnet mir Gott. Und du könntest vielleicht noch ganz andere Erfahrungen machen, wenn du sagst, und jetzt nehme ich mal die Bibel zur Hand und fange mal so richtig an zu studieren. Ich glaube, die Wege können sehr unterschiedlich sein, aber wenn wir uns immer nur auf eine Seite und einen Zugang zu Gott fokussieren und gar nicht davon abweichen, kann auch unser Glaube arm und müde werden im Lauf der Zeit. Und es lohnt sich, nochmal neu hinzugucken, sich neu beschenken zu lassen. Der erste Lichträuber. Der zweite Lichträuber, unvergebene Schuld. Dinge, wo wir genau wissen, die stehen zwischen mir und Gott, stehen zwischen mir und anderen Menschen. Und das ist dann manchmal wie so ein Deckel über dem Licht, was den Sauerstoff raubt und da kommt nichts mehr ran. Ich denke an David, der wirklich ein berufener Gottes war. Einer, der viel erlebt hatte, schon als Hirte, der wunderbare Lieder, Lobpreislieder geschrieben hat, der Gott als Unterstützer im Kampf erlebt hat und dann macht er einen ganz gewaltigen Fehler. Er verliebt sich in eine verheiratete Frau, er bricht die Ehe und er lässt den Mann umbringen. Und irgendwie ist er sich in dem Moment seiner Macht als König so gewiss und so selbstsicher, dass er es noch nicht mal merkt, dass er da einen großen Fehler gemacht hat. Er braucht einen Propheten, der zu ihm kommt und ihm eine Geschichte erzählt und der sagt, du bist der Mann in dieser Geschichte. Und das ist der Moment, wo David auf einmal begreift, stopp, so geht es nicht weiter. Ich muss diese Schuld bekennen. Ich muss das zu Gott bringen. Das war nicht in Ordnung. Und er betet ein ergreifendes Gebet, den 51. Psalm, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er muss ganz hart drauf gestoßen werden, aber dann löst es eine echte Umkehr bei ihm aus. Dann sagt er, doch Gott, ich will noch mal ganz neu anfangen. Ich will mich noch mal ganz neu mit meinem Leben auf dich ausrichten. Es bleibt ihm nicht erspart, die Konsequenzen dieser Schuld zu tragen. Das Kind, was geboren wird, stirbt. Aber auch dann sagt David, ja, und jetzt weiß ich. Vorher hat er so lange getrauert und alle denken, wenn das Kind stirbt, ist es ganz aus. Aber nein, da ist für ihn der Punkt, wo er sagt, okay, Ich weiß jetzt, Gott lässt mich die Konsequenzen meiner Schuld tragen, aber jetzt ist auch der Weg frei für einen neuen Anfang und er macht diesen neuen Anfang. Schuld, die nicht ausgesprochen ist, kann so eine Barriere sein zwischen dir und Gott, die dein Licht klein werden lässt. Dann kann es dran sein, das auszusprechen, Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen Vergebung zu erfahren. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott schenkt uns immer wieder die Möglichkeit des neuen Anfangs. Den dritten Lichträuber habe ich Belastungen und Verletzungen genannt. Und ich denke dabei an eine Frau. Also es gibt auch Frauen, die auf Sparflamme sind, nicht nur Männer. Und zwar die Hanna im Alten Testament. Eine Frau, die in einer Ehe lebt, zwei Frauen und ein Mann, war schon damals schwierig. Und es gab ganz viele Konflikte. Es gab Neid, Vergleichen und das Problem war, Hanna konnte keine Kinder kriegen. Und die andere Frau konnte Kinder kriegen, aber wie? Und irgendwie war da ganz viel Mobbing, würden wir es heute nennen. Die wurde wirklich fertig gemacht von der anderen und alle Liebe ihres Mannes half ihr gar nicht weiter. Sie hatte richtig schwer daran zu tragen, an einer Last, an Verletzungen, die sie erfahren hat und sie wusste damit nicht mehr weiter. Und dann wird erzählt, dass sie eigentlich das einzig Richtige macht. Sie geht in den Tempel und schüttet Gott ihr Herz aus. Sie beißt nicht einfach die Zähne zusammen und denkt, da muss ich durch, das muss ich irgendwie schaffen, sondern sie sagt, diesen ganzen Mist, den muss Gott wissen, den muss ich vor ihm loswerden, sonst überlebe ich das nicht. Und das tut sie und sie macht sich sogar irgendwie missverständlich. Der Eli, dieser Priester, der da ist, der denkt, sie wäre betrunken. Aber sie weiß, ich komme nur weiter, wenn ich das offen für Gott ausspreche. Es gibt so ein altes, frommes Lied, das hat eine Strophe, die mag ich nicht, weil es da so heißt, dass wir auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen sollen. Und ich glaube, dass das grundfalsch ist. Wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir viele Texte der Bibel lesen, da wird so viel geklagt. Und ich glaube, dass genau dieses Klagen und dieses vor Gott sein Herz ausschütten auch immer wieder das Herz frei macht, dass dann auch was Neues kommen kann. Frischer Wind, neues Feuer, so wie es Hanna dann erlebt hat, die tatsächlich dann ein Kind bekam. Der vierte Lichträuber, Vereinzelung. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Ich denke an Thomas. Wir denken bei Thomas immer an der ungläubige Thomas oder der Zweifler Thomas. Aber das Ursprungsproblem war nämlich eigentlich ein ganz anderes. Er war nicht da. Er war nicht da, als Jesus den Jüngern erschienen hat. Irgendwie muss Thomas nach der Kreuzigung Jesu so aus der Spur gewesen sein, dass er das Gefühl hatte, da kann ich jetzt die anderen nicht auch noch ertragen. Da bin ich alleine besser dran als mit den anderen. Und gerade darin hat er das Entscheidende verpasst. Nämlich den Moment, als Jesus kam und sich als der Auferstandene zu erkennen gegeben hat. Er wollte ihn sehen, ja, aber die anderen hatten ihn ja schließlich auch gesehen. Er wollte ja eigentlich erstmal nur das Gleiche, was alle anderen auch hatten und dann noch ein bisschen mehr mit anfassen und so. Was brauchte dann wirklich, wissen wir gar nicht. Aber er hat gesagt, ich brauche das. Aber er hatte eben den Moment verpasst in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch etwas, was immer wieder vorkommt. Dass gerade in schwierigen Situationen unseres Lebens wir in Gefahr sind, der eine mehr, der andere weniger, das Gefühl zu haben, da muss ich alleine durch. Da kann mir keiner helfen. Da muss ich selber sehen, wie ich meinen Weg finde. Und dann gehen wir doch lieber nicht zum Hauskreis oder doch lieber nicht in den Gottesdienst und erleben die Momente nicht, wo uns andere mittragen könnten, erleben Momente nicht, wo wir gemeinsam Gottes Gegenwart erleben und das macht uns arm. Und wir haben dann auch keine anderen, die uns anfeuern können, die unser Feuer mit am Leuchten halten können, die für uns glauben in Situationen, wo uns selbst das Glauben schwerfällt. Und in dem Moment, wo Thomas wieder in die Gemeinschaft reinkam, als er eine Woche später dann doch da war die Möglichkeit da, dass Jesus auch ihm begegnen konnte und dass seine Geschichte mit Jesus wirklich weiterging und neues Feuer bekam. Und wenn man hört, dass Thomas derjenige gewesen sein soll, der die Kirche in Indien gegründet hat, dann muss sein Feuer dann schon ziemlich gut geleuchtet haben, dass er sich auf diesen Weg gemacht hat, um Kirche und Gemeinde weiterzutragen, so weit in die Welt. Der fünfte Lichträuber, sich entziehen. Noch ein neutestamentlicher Protagonist, nämlich Petrus. Petrus, der immer mit der großen Klappe vorne weg gewesen war. Petrus, der von Jesus die Zusage bekommen hat, du bist der Fels. Du bist ein Fels, auf dich kann man bauen, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und dann hatte dieser Fels, ja, er war zerbröselt sozusagen. Er war weggelaufen. Er hat gesagt, den kenne ich nicht, diesen Jesus. Und dann war er auch in die Einsamkeit abgedriftet. Und ich kann mir vorstellen, von dem Gefühl, da hat Gott mir mal eine Berufung gegeben, da war nicht mehr viel übrig. Und dann gibt es diese ergreifende Begegnung am See Genezareth. Die beginnt mit einem Fischzug, wo die Jünger, die in dem Moment noch gar nicht realisieren, dass es um Jesus geht, eine Riesenmenge an Fischen fangen, in dem Moment begreifen, das ist Jesus, und dann werden sie von Jesus zum Frühstück eingeladen. Fisch ist schon auf dem Grill und dann wird gemeinsam gegessen. Und dann, am Ende dieses gemeinsamen Essens, entspinnt sich ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und man könnte ja annehmen, dass Jesus fragt, und bereust du es auch? Oder dass er sagt, du Petrus, ich bin ja jetzt am Kreuz gestorben und das gilt auch für alle deine Schuld. Nichts davon. Die einzige Frage, die Jesus stellt, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, Herr, unvollkommen, aber ja. Und dann sagt Jesus, beauftragt ihn neu und sagt, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Dreimal. Vielleicht gibt es auch bei dir einen Moment, wo du merkst, eigentlich weiß ich, wozu Jesus mich ruft, aber ich bin weggelaufen, wie Petrus oder wie Jona, gibt noch mehr von der Sorte. Vielleicht fühlst du dich als Versager und denkst, kann ich das jemals wieder gut machen? Und Jesus sagt, geh einfach weiter los. Nimm diesen Auftrag neu an. Und selbst wenn du das Gefühl hast, das ist viel zu groß für dich, das kannst du gar nicht bewältigen, ich bin gar nicht würdig oder nicht ausgebildet genug oder was auch immer, um diesen Auftrag zu erfüllen, es reicht, dass du Jesus lieb hast. Mehr brauchst du nicht. Und wenn ich so mein Leben angucke, dann denke ich, oft war es gerade an den Stellen, wo ich in Aufgaben war, wo ich dachte, boah, das ist alles viel zu groß und das kann ich gar nicht und das überfordert mich. Das waren oft die Zeiten, wo ich Jesus am stärksten erlebt habe und weil ich ihn am meisten gebraucht habe, weil ich wusste, ohne ihn bin ich jetzt völlig verloren. Und da war auf einmal Raum da für dieses Feuer, was von ihm kam und nicht von mir. Gerade an unseren Grenzen können wir die Kraft Gottes erleben. Was ist dein Thema? Ohne Gott geht es so oder so nicht. Und ich finde diesen Gedanken, der auch vorhin in einem Lied vorkam, wir müssen nicht erst besser werden. Und dann können wir wieder zu Jesus kommen. Ich kenne diese Tendenz manchmal bei mir, dass ich denke, okay, ich muss jetzt Gott erstmal beweisen, dass ich es auch besser hinkriege und dann, nee, ganz falsch. Sondern so wie du bist, einfach kommen und ihm das bringen, was gerade das Licht klein macht. Und dann kann Jesus was draus machen. Was ist dein Thema? Ist es dein Thema, Gott neu begegnen zu wollen, auf eine andere Art und Weise wie Elia? Geht es bei dir darum, etwas zu bekennen und Vergebung zu erleben? Geht es darum, eine Last abzulegen, zu klagen, das Herz auszuschütten, um neu frei zu werden für das, was Gott tun will? Geht es darum, die Gemeinschaft neu zu suchen, Ja zu sagen zu den anderen, die manchmal auch anstrengend sind, aber trotzdem auch eine Gemeinschaft, die trägt? Oder geht es darum, deinen Auftrag neu anzunehmen, Ja zu sagen zu dem, wozu Gott dich ruft? Es gibt ja nicht nur den Weg, dass das Licht immer weniger wird. Es gibt ja auch den umgekehrten Weg, dass es wieder neu zu leuchten beginnt. Und wir werden jetzt so eine Zeit haben der Stille, wo wir einfach nochmal hinhören können, was ist meins? Und über all dem steht diese Überschrift, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen.